Der gute Ton, Sänger-Podcast mit Julia Küsswetter und Daniel Fiolka.
Herzlich willkommen zu unserem wunderschönen Podcast. Ich grüße dich, liebe Julia. Wo erwische ich dich?
Hallo, lieber Daniel. Du erwischst mich in der Retrette in Karlsbad. Es ist sehr schön hier, kann ich nur empfehlen.
Ui, wie schön, wie schön. Und bist du da beruflich?
Nein, da bin ich jetzt einfach privat mit meiner erweiterten Familie.
Was für eine Sauerei. Also das finde ich unverschämt.
Wir haben gedacht, wir nutzen das schöne Herbstwetter aus und gehen noch ein bisschen Wellnessen und ein bisschen gut essen und so weiter. Und die tschechische Küche ist phänomenal, was wir schon von früheren Besuchen her wissen.
Also es sei euch und dir gegönnt.
Ich danke dir, vielen Dank.
Wir reden heute über Lieblingswerke. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, vor allem, weil du so viel verlinken musst nachher.
Ich fürchte auch, du hast den Vorschlag diesmal geschickt. Das fand ich auch, wow, was für ein tolles Thema. Andererseits werden uns die halbe Stunde, die wir uns zum Ziel für unseren Podcast gesetzt haben, ja nicht wirklich reichen, oder?
Boah, nee. Also ich habe auch überlegt, ne, und wenn du dann einmal anfängst, was deine Lieblingswerke eigentlich sind, dann sagst du plötzlich, nee, das muss ja auch noch. Und nein, das will ich auch nicht erwähnt haben.
Es gibt bei der BBC so einen ganz, ganz tollen Podcast oder Interview ist das mit berühmten Leuten, wo dann gefragt wird, was sie mitnehmen, wenn sie auf eine einsame Insel gingen. Da sind Bücher dabei und Gegenstände, aber da ist auch ein Musikstück dabei und ich glaube, ich könnte nicht auf eine einsame Insel gehen, weil auf ein Musikstück könnte ich mich nicht beschränken.
Also ganz ehrlich, ich hätte es mir aber auch nach 2 Tagen so satt gehört, dass ich es dann auch nicht mitnehmen brauche. Ne?
Ich bin schon jemand, da klagen meine Kinder auch immer, wenn wir dann Auto fahren oder so. Ich höre, wenn ich so ein Stück finde oder auch wiederfinde, kann gut sein, dass ich irgendwie das in- und auswendig kenne, aber denke, ach, das mal wieder, dann kann ich das 3 Wochen am Stück hören, nonstop. Aber dann ist auch eben mal wieder gut.
Ja, das ist ja so ein bisschen wie leckeres Essen, was du gerade gesagt hast, ja. Und dann hat man so ein Lieblingsessen gefunden, isst es dann 3 Wochen und kann es dann jahrelang nicht mehr sehen.
Ja, ganz so schlimm ist es mit Musik zum Glück nicht.
Wollte ich gerade sagen, man überisst sich vielleicht an Musik nicht so schnell. Ich habe so ein bisschen eine Unterteilung für mich gemacht. Opern, Operetten, Musical, Oratorium, Lieder. Bei Oratorium und Lieder kann man vielleicht sogar nochmal Unterabteilung machen, aber lass uns doch mal ganz blöderweise in meinen Bereich starten, oder ich sage mal meinen
absolut
Bereich.
Nein,
weil wir es so schön aufgeteilt haben, ne? Immer in Oper, obwohl du ja auch sehr, sehr gut Oper gemacht hast und sehr lange. Also ich habe eine absolute Favoritenoper und ich merke immer, die Werke, die ich rausgesucht habe, die erzählen auch immer so ein bisschen meine eigene Geschichte, wie ich zur Musik gekommen bin und wie ich die Liebe überhaupt zur klassischen Musik gefunden habe. Und meine absolute Lieblingsoper ist eben Zaun Zimmermann, weil ich die in der 7. Klasse vorgestellt bekommen habe von meinem dann danach ersten Gesangslehrer, der war da an der Schule Musiklehrer. Und das hat mich so fasziniert, dieses ganze Stück. Und Lortzing ist ja ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil es so ein bisschen biedermeierlich ist und ein bisschen betulich vielleicht für manche. Aber der Sprachwitz, der da drin lag, das hat mir schon immer getaucht. Und die Melodien sind einfach einmalig. Und dann durfte ich es ja auch selber in mehreren Produktionen spielen und hatte dabei immer eine unglaubliche Freude, weil ich ja das ganze Stück auswendig konnte und die Kollegen daran schier verzweifelt sind. Ja, unterteilt sich auch ein bisschen in aktive Stücke und passive Stücke. Es gibt nämlich auch passive Lieblingsstücke, die ich noch nie gemacht habe, aber nur vom Hören kenne. Was ist deine Lieblingsoper?
Ich habe 5. Ich kann mich auch nicht entscheiden, was meine Lieblingsoper ist. Aber ich bin ganz klassisch über meine Eltern mit 8 Jahren luxuriöserweise bei den Salzburger Festspielen. Deswegen hat es eben auch so eine Geschichte für mich, mit der Zauberflöte an Oper herangeführt worden. Hm. Und ich werde nie Frau Gruberowa im projizierten Sternenkreis in der Felsenreitschule und Frau Kotrubasch als Pamina vergessen. Uff. Und deswegen war das meine allererste Lieblingsoper. Und auch ich habe mit 8, ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder ein Jahr behauptet, ich würde Opernsängerin werden. Ich habe es dann wieder vergessen, aber das war so der Kinderwunsch.
Ja, mein Wunsch entstand ja da auch, ne, mit diesem Hören von Zaun Zimmermann, dass ich dann Sänger werden wollte. Wir haben zur Platte durften wir uns da bewegen, ein bisschen szenisch dann arbeiten und so. Das war irgendwie ganz kreativ gedacht. Und das hat mich total gefangen genommen, ne, obwohl ich die Oper eben noch gar nicht gesehen hatte.
Das ist lustig, dass du so tolle Erfahrungen gemacht hast mit Zaun Zimmermann. Ich habe Taron Zimmermann am Theater kennengelernt und es war dann aber eine der Rollen, die ich wirklich am häufigsten, mit Abstand am häufigsten habe ich Blonde gesungen. Aber die Marie habe ich also auch relativ häufig gesungen und ich fand das Stück erstmal blöd. Und als ich mich aber dann eingehört habe, ist nämlich gar nicht so einfach, wenn du sagst, du konntest das ganze Werk auswendig mitsingen, Chapeau. Und dann mochte ich das immer, immer lieber. Weil das hat tatsächlich, du sagst, es wirkt so biedermeierlich oder Lortzing wirkt biedermeierlich und es hat aber so einen ganz tiefen Witz auch.
Ja, unglaublichen Witz. Und er ist ja selber Sänger gewesen und deswegen schreibt er auch so wunderbar für Stimme, auch in dem Sinne, dass das Orchester immer zurückgeht, wenn die Stimme dazu kommt und das Orchester in den Zwischenspielen auffährt. Also man hat nie das Problem von einer schlechten Balance mit dem
Ja.
Orchester. Also deswegen mag ich Lortzing auch insgesamt so gerne, aber eben wegen dieses Witzes, der da drin liegt, ne? Das hat mich gefangen genommen. Neben diesen eigentlich auch netten Melodien und dieser feststehende Opernbetrieb, den er um sich herum geschart hat, also dass da so ein Bass ist, ein Bariton, ein Spieltenor und lyrischer Tenor und so weiter und dann lyrischer Sopran. Und das ist ja in seinen ganzen Opern immer so ein bisschen festgelegt. Ja, und dadurch lernt man dann auch so ein bisschen die Struktur von Oper und überhaupt kennen. Deswegen eignete sich das wahrscheinlich auch zum Durchnehmen in der Schule. Eine andere Lieblingsoper ist von mir, und da muss ich sagen, wirklich tatsächlich nur passiv, weil ich das noch nie mitgesungen habe, Meistersinger von Nürnberg. Und
Oh.
das ist wirklich für mich einfach ein super Herzensstück, weil ich liebe alles, was da drin vorkommt. Und es ist ja irre lang, und ich habe es ein paar Mal gesehen und habe mich nie gelangweilt, weil es einfach so, es bleibt
Absolut.
einfach interessant.
Also das muss ich auch sagen. Ich habe ja eine gute Bekannte, die immer gesagt hat, oh Wagner, zauberhafte 5 Minuten, endlose halbe Stunden. Und man kann sich, also ich sage es jetzt ganz blasphemisch, mal schon echt die Sitzhöcker in den Bauch sitzen. Und das ging mir bei Meistersinger aber auch immer so. Es sind irgendwie, ich weiß nicht, 4 Stunden oder so und keine Minute ist langweilig. Und das ist so schöne Musik. Es ist auch so ein schönes Thema. Also da bin ich voll bei dir. Das würde ich zwar jetzt nicht als eine meiner Lieblingsopern bezeichnen, aber es ist herrliche, herrliche Musik.
Was ist deine
Und auch,
zweite auf der Liste?
ja, meine zweite hat auch tatsächlich einen biografischen Touch und da freue ich mich jetzt sehr. Da können wir auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Wir werden im November zusammen ein sehr schönes Konzert singen und weite Teile dieser Oper zusammen gestalten. Ich habe mir mit 21 nicht den Magen, sondern die Stimme gründlich verdorben mit Traviata, weil ich das in der komischen Oper gesehen habe als ganz junge Studentin und gesagt habe, das will ich auch machen, das will ich auch machen. Das war die damals junge Noemi Nadelmann, die das gesungen hat und es war wirklich toll, es war toll inszeniert und ich liebe bis zum heutigen, ich liebe überhaupt Verdi, da kommen wir dann demnächst auch zum Passivbewundern. Von meinen 5 Opern sind 3 Verdi-Opern. Also es ist Traviata. Ich finde den Stoff ganz fantastisch. Ich finde auch die Geschichte dieser Oper fantastisch mit der Zensur am Anfang. Dann wurde es in ein anderes Jahrhundert gelegt. Ich mag die Urfassung, also den Roman hier von Dumas, dem Jüngeren, die Kameliendame. Es ist einfach, und es ist einfach herrliche Musik.
Für mich ist das ja so eine Aktivoper tatsächlich. Die habe ich gar nicht so passiv kennengelernt, sondern dann direkt im Opernstudio. Da habe ich Du voll dann singen dürfen. Da kriegt man schon richtige weite Teile von dem Stück auch mit. Und jetzt darf ich Jamont singen und finde das großartig. Ich liebe diese Oper auch und die ist auch sehr kurzweilig. Ich liebe immer Opern, wo nicht zu viel,
Wartezeit besteht.
ja, Wartezeit, Wartezeiten können ja auch gut sein, aber naja, wo nicht so viel Überflüssiges passiert oder wo man das Gefühl hat,
Absolut.
der wollte nur irgendwie die Zeit füllen. Nein, da ist quasi fast zu kurz, weil jede
Ja.
Sekunde gefüllt ist, ne? Und
Ja.
großartig. Aber ich habe auch eine Lieblings-Verdi-Oper und zwar von Monteverdi.
Ah, tatsächlich.
Ja, Orfeo. Also das Lied
Oh.
heißt und ich, das habe ich in Brüssel gesehen und ich habe es auch davor gehört und mein Lehrer auf der Hochschule, der hatte es oft gesungen und ich wollte es auch immer singen, bin
Ich
aber
habe es
nie
auch
dazu
schon
gekommen.
gesungen.
Und ach so, ich habe es nie gemacht. Ich finde es einfach nur, das ist auch so eine Passivoper, die ich großartig finde.
Das ist sehr schöne Musik. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, Musik früher als Bach, da tue ich mir ein bisschen schwer. Also ich fand es als, da kommen wir, glaube ich, vielleicht auch zu etwas, oder das können wir vielleicht auch vorwegnehmen. Mir ist es immer so gegangen. Ich habe ja auch viel moderne Musik. Ich habe Uraufführungen gestaltet. Und es gibt Musik, wo man sich zuerst denkt, boah, oh je, ja, Aber wenn man sich dann mit der Musik beschäftigt, dann ist eigentlich meistens so das aktuelle Stück, was man gerade macht, vielleicht nicht das Lieblingsstück, aber doch ein geliebtes Stück, weil man sich so sehr damit auseinandersetzt. Oder geht
Im
dir das
besten
anders?
Fall, ja.
Ja, mir geht das schon immer so. Das, womit ich mich aktuell beschäftige, das mag ich, das will ich jetzt nicht als mein Lieblingsstück bezeichnen, aber
Ja,
das mag
ja.
ich dann schon sehr, sehr, sehr.
Was hast du noch auf der Liste?
Ich habe Don Carlos auf meiner Liste, natürlich
Ja.
als Passivhörerin. Wahnsinnig gut.
Habe ich da einen Deputierten, habe ich da mal gemacht. Wie heißen die? Der Deputierte von Flandern oder so, ne?
Ah, okay. Ja. Dann habe ich Rigoletto, was ich sehr bedauere. Das habe ich immer nur in Teilen konzertant gesungen. Das wäre
Schade.
tatsächlich, also Rigoletto wäre tatsächlich etwas gewesen, was ich schrecklich gerne mal auf der Bühne in voller Montur und Kostüm gesungen hätte.
Auch so eine dichte Oper, die ich sehr früh kennengelernt habe, weil ich da eine Platte geschenkt bekommen hatte. Habe ich ja auch hier am Theater machen dürfen und erkannte ich davor eben als Passivhörer und muss sagen, gefällt mir auch so ähnlich dichtes Stück wie Traviata.
Ja, absolut. Ein weiteres Stück, was wir zusammen zum Besten geben werden oder Teile davon, das ist Onegin.
Ja, das ist
Ja.
wirklich großartig auch. Das stimmt, ja. Und ich habe noch, und das wird dich vielleicht wundern, Schwander der Dudelsackpfeifer. Das habe ich in Augsburg hören dürfen. Und das ist also eine in Vergessenheit geratene Oper, die eine ganz tolle Geschichte hat, wo nachher der Hauptdarsteller, der Schwander, eben mit dem Teufel Karten spielt, damit er dann nicht in die Hölle muss. Und so, also ganz großartiges Stück und tolle Musik. War vor dem Krieg sehr, sehr bekannt in Deutschland und ist dann nach dem Krieg irgendwie verschütt gegangen.
Toll. Also das weiß ich von deinem Unterrichten auch immer, wenn ich deine Schüler irgendwie zu Gehör bringe, dann denke ich mir immer so, boah, was der Daniel für ein tolles Zeug immer ausgräbt.
Ich habe ganz viele Noten, die ich jetzt sortiert habe, endlich mal.
Ah,
Und
okay.
da wundere ich mich auch. Also ich habe ja in Holland, in so Antiquariaten, habe ich ja ganz viele Noten immer zusammengekauft. Und vielleicht kommt das immer daher, wo ich dieses ganze komische Zeug her habe.
Toll.
Jetzt kommen wir mal in dein Hauptfeld, sagen wir mal, ja,
Na,
Oratorium.
wir wollten ja nicht zuerst Operette noch machen.
Ach ja, gerne. Also dann machen wir noch Operette.
Na klar, wo machen wir noch Operette? Ich habe sogar bei Operette, du weißt, Operette ist jetzt A, nicht meine Kernkompetenz und auch nicht meine Kernliebe, aber es gibt Operettenstücke, die ich sehr liebe. Wir fangen mit der Königin der Operette an. Das wäre natürlich die Fledermaus.
Sehr interessant, weil ich habe es in der Schule gesehen, in der Volksoper in Wien, weil wir einen Ausflug
Ah,
gemacht haben mit dem Deutschleistungskurs. Und da hat das so ein ganz seltsamer alter Typ gemacht, der da aber sehr, sehr bekannt war in Wien und an der
Otto
Volksoper.
Schenk.
Nee, der war ja eher Schauspieler. Das wäre ja noch richtig gut gewesen dann, ne? Und es hat, also die Rosalinde musste ihm so fliehen, weil er den Text schon alles vergessen hatte und so. Oi, 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 oi.
Oh,
Und
okay.
irgendwie, da habe ich irgendwie ganz sperriges Verhältnis zu gekriegt und auch in Hagen hatte ich es dann gesehen und selber gemacht habe ich es ja auch sehr oft, eben als Eisenstein und finde es großartiges Stück wirklich, aber weil es auch so hacke anstrengend ist zu machen.
Also ich hab mit Fledermaus debütiert, deswegen
Ja.
ist es natürlich auch ein ganz, ganz wichtiges Stück für mich. Und ich muss sagen, ich finde es einfach musikalisch. Also da hattest du natürlich kein so besonders schönes Initialerlebnis, aber es ist einfach so großartige Musik, wenn man sich dieses Du-i-du, die-u-i-du, wo sie alle besoffen sind, also wo man sie wirklich so diesen Rausch einer
Ja.
etwas durchzechten Nacht. Also ich bin als Studentin sehr, sehr gerne in der Hofburg auf die Faschingsbälle gegangen.
Toll.
Lang, lang ist her. Und da ist das morgens um 3 genauso, bevor man sein erstes Gulasch isst, morgens um 4.
Also mein Herzensstück wirklich ist die Czardas-Fürstin.
Oh.
Und das ist so witzig, weil ich ja mit ganz viel mit Ungarn toure, dann witzigerweise auch mit der Zauberflöte. Irgendwie dieses ganze Flair, das kommt mir total entgegen. Und diese Musik, die doch sehr, sehr schmelzig ist, sag ich mal. Ach, da geht mein Herz auf. Leider durfte ich es nur einmal machen, weil nicht so wirklich eine Partie für mich da in dem Stück drin ist. Der eine ist zu alt, der Fenerbahce, den habe ich gemacht. Aber da finde ich noch, irgendwie alte Tenöre finde ich da noch besser in der Rolle. Und der Typ ist auch wirklich, sollte ein Tenor sein, weil da soll die Höhe soll halt toll strahlen. Ja, aber das ist so mein allerliebstes Herzensstück, auch in der Schule kennengelernt, ne? Und in Hagen
Ja, ja,
gesehen.
ja,
Und die haben das so hübsch gemacht, also mit so einem österreichisch-ungarischen Einschlag. Und da sind so schmissige Melodien eben auch drin, ne? Ich liebe ja vieles, was eben auch mit diesem Witz und dann mit der Fallhöhe arbeitet. Vielleicht kommt so eine tragische Geschichte dazu, vielleicht auch eine Liebesgeschichte,
Genau.
aber die muss eine Fallhöhe haben. Wenn es immer schon tragisch beginnt und dann immer noch tragischer wird, wo soll es denn da hingehen? Nein, das muss immer aus diesem Lustigen kommen, ne? Deswegen ist Traviata auch immer so gut, weil da zwischendurch diese wahnwitzig lustige Musik ist und dann fällt's, ne?
Man leidet mit ihr mit, weil sie so voller Leben ist. Man weiß
Richtig.
als Zuhörer natürlich schon, was man kriegt am Schluss, aber sie weiß es noch nicht. Und das ist bei, ich finde, bei allen guten Opern oder eben auch Operetten ist das so. Also ich würde, ja, ich sage jetzt etwas, was vielleicht politisch wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr korrekt ist, aber was ich sehr, sehr liebe an Operette allgemein oder so, wie sie früher gemacht wurde. Ich bin gespannt, wie man das heute lösen wird. Es sind diese verschiedenen, bisschen karikierenden oder ironisch augenzwinkernd gemeinten Dialekte. Also, dass man eben das Ungarische betont oder dass dann eben ein russischer Prinz Orlowski jetzt in der Fledermaus, die kenne ich besonders gut, auftritt und so. Also, ich mag sowieso grundsätzlich, ich mag die Literatur, ich mag die Kunst der sehr spannenden Zeit in Wien um die Jahrhundertwende,
Ja.
wo es eben, also vor dem Ersten Weltkrieg, wo es eben diese ganzen, wo Österreich halt wirklich dieser Melting Pot of People war. Und dem dann in den Werken auch Rechenschaft getragen wurde.
Neben der Wiener Operette gibt es ja noch die Berliner Operette. Die liebe ich auch
Das
besonders.
stimmt.
Im Weißen Rössel ist da mein absolutes Favorite-Stück. Hast du da auch irgendwie
Was
einen
kann
so?
der Sigismund so dafür, dass
Ja.
er so schön ist? Ja, nee, ich habe es nie gemacht. Ich kenne nur diesen deutschen Film. Ich habe es auch tatsächlich nie gesehen, aber ich finde es lustig. Und ich finde, es sind gute Nummern drin.
Absolut fantastische Nummern, Schlager wirklich, im besten Sinne.
Ja, das stimmt. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben, also ich sage jetzt nicht wie viele, weil es sind verschwindend wenig Operetten gesungen, die aber dann tatsächlich immer auf der Bühne und auch über lange Zeiträume hinweg und auch mit großer Freude. Aber Berliner Operette war nie dabei. Also es war immer nur Wiener Operette. Und ich glaube einfach, Wiener Operette ist ja schon immer noch sehr an der, ja, gesanglich sehr an der Oper angelehnt. Und bei der Berliner Operette hat man wirklich das Gefühl, es geht um Schlager oder um Chansons. Wie siehst du das als quasi
Das stimmt, das
mehr
stimmt. Ja, wenn
Experte
ich
als
auch
ich.
an Vetter aus Dings da denke und so, das ist eher von so einer Sprechmelodie getragen. Und dann gibt es natürlich zwischendurch diese sehr melodiösen Schlager, vor allem bei den Frauenstimmen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, das eine kommt noch mehr aus der Oper, ne? Und das andere ist ja auch schon wieder 10, 15 Jahre später oder sogar mehr, ne? Wenn wir jetzt in die 1880er gehen da in Wien und dann fast 40 Jahre dann, also wenn wir in diese 20er Jahre gehen. Ja, na klar, dass sich da irgendwie eine Ästhetik verändert hat. Dann kommen wir mal zum Oratorium.
Ja,
Also ich liebe ja auch
natürlich.
Oratorien und die zu hören und zu machen. Was ist dein Lieblingsoratorium?
Oh, da musste ich lange nachdenken. Also so ein Lieblingsoratorium, das wechselt immer. Im Moment ist es Brahms Requiem,
Ah
weil ich
ja.
in den vergangenen Jahren sehr viel gemacht habe. Was ich aber auch absolut liebe, ist zum Beispiel die C-Moll-Messe von Mozart oder auch die Schöpfung von Haydn. Und das ist so lustig, weil ich weiß noch, ich sollte im Studium Haydn-Lieder singen und ich finde Haydn auch bis zum heutigen Tag, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber
Sperrig.
nee, sperrig gar nicht. Es ist mir zu gefällig. Es ist mir noch nicht so, es ist nicht so witzig wie Mozart und es ist nicht so ernst wie Bach. Und es gibt auch Stücke, womit ich immer noch Schwierigkeit habe, aber die Schöpfung ist einfach ein Traum. Also ich weiß, ich habe das jetzt so gesagt, weil ich habe mit meinem Liebprofessor fast Ärger bekommen, weil, wie gesagt, er wollte mir Haydn-Lieder geben und dann habe ich gesagt, ach, ich finde Haydn langweilig. Und dann hat er gesagt, jetzt fängt es aber gleich an zu blitzen und zu donnern. Nein, also die Schöpfung finde ich wunderbar.
Ich habe hier
Aber
Elias.
ja, natürlich, Elias, klar, dein Paradestück.
Ja, es, also, boah. Also natürlich, vielleicht auch, weil es an die eigene Stimme angelehnt ist oder so, ne, dass man sich dann noch mal ja identifizieren kann damit. Aber ich finde, das habe ich ja erst auch passiv kennengelernt. Ich habe es in Wuppertal gehört und das hat mich total mitgerissen, weil es eben auch eine Story ist. Vielleicht fast schon zu opernhaft, ja, an einigen
Oh
Stellen.
nein, also ja, die Musik ist herrlich. Also ich kann, für Sopran ist ja gar nicht so wahnsinnig viel dabei, aber das, was dabei ist, ist einfach der Wahnsinn. Also diese Höre Israel-Arie, das
Ja,
habe ich auch immer
toll.
wahnsinnig gerne gemacht. Auch wenn natürlich der Star des Abends der Bariton ist, ist
Das
keine
stimmt, ja.
Frage. Ja, also aber eben nochmal zurückzukommen eben auf Brahms. Das Brahms-Requiem gehört ja eigentlich auch dem Bariton und dann hatte halt Brahms diese Idee nach dem Tod seiner eigenen Mutter, noch den Engelsgesang des Soprans da einzufügen. Und deswegen gerät der Bariton dann neuerdings, also seit er das gemacht hat, immer so ein bisschen, naja, nicht ins Hintertreffen. Aber die Arie ist einfach so wahnsinnig berückend schön. Und ja, bei der C-Moll-Messe finde ich halt einfach diese geballte Chorkraft, was ich beim Requiem von Mozart schon so schön finde, diese geballte Chorkraft. Nur bei der C-Moll-Messe ist es einfach für die Solisten noch ein bisschen spannender, weil es da halt einfach viel, viel mehr solistisch auch noch zum, also anspruchsvoll zu machen gibt mit den Arien und auch mit den Terzetten. Und es hat so einen unfassbaren Zug. Also es gibt so bestimmte, Mozart ist ja so oft so heiter. Und ich mochte Mozart zum Beispiel, als ich jung war, gar nicht so gerne, weil er mir zu heiter war. Und meinen Töchtern geht's heute genauso. Ich finde, manche Sachen von Mozart sind so wie nicht von dieser Welt. Finde ich, klingt im Mozart-Requiem an und es klingt eben auch in dieser C-Moll-Messe so an. Das sind einfach Passagen, wo man das Gefühl hat, da wird schon so der Übergang woanders hingeschaffen.
Ja. Kommen wir mal zu dem Hauptvertreter Bach. Da ist für mich die Johannespassion, weil ich die auch sehr oft gemacht habe, irgendwie auch so ein dichtes Stück. Ja? Dichtes Absolut. Werk, was irgendwie rasend schnell ist, auch wenn es ein bisschen dauert, aber eben anders als die Matthäus-Passion, die unglaublich tolle Arien hat. Aber von der Dramaturgie finde ich die Johannespassion irgendwie dichter.
Das unterschreibe ich so. Ich habe vor Jahren mit meinem lieben Freund Karl-Andreas Colli, der in Zürich an der ZHDK Professor für Klavier ist, er war sichtlich entsetzt, dass ich gesagt habe, ich gebe der Johannespassion nicht sängerisch, weil da finde ich tatsächlich die Sopranarien von der Matthäus-Passion, die ich natürlich noch viel, viel toller, also aus Liebe will mein Heiland sterben, das hat einfach, da öffnet sich der Himmel, das ist, also das ist ganz großartig, aber von der Dichtheit finde ich eben die Johannespassion auch so als Wurf. Das ist wie aus einem Guss. Das ist also wirklich, das zieht einen mit dem ersten Chorstück. Herr, unser Herrscher, zieht einen rein und lässt einen dann so nach 2,5 Stunden wirklich hochemotional zurück, finde ich.
Ja.
Und da braucht die Matthäus-Passion irgendwie länger, bis sie an Fahrt aufnimmt. Oder man hat auch das Gefühl, die ist gar nicht so geschrieben, um an Fahrt aufzunehmen. Aber die Johannespassion, da hat man so das Gefühl, das ist wirklich eine Bachsche Oper, wenn man so will.
Ja, genau.
Von der Dramaturgie her. Also liebe ich beides natürlich sehr. Singe ich beides ausgesprochen gerne.
Was ich auch mal gemacht habe in Hamburg, das ist Saint-Saëns Weihnachtsoratorium.
Ja.
Und das ist irgendwie so schön, also auch schön zu hören, muss ich sagen. Habe ich viel
das
zu wenig gehört live.
Mache ich dieses Jahr wieder, freue ich mich sehr. Mein Debüt in Forchheim. Wer kommen möchte, sehr, sehr gerne. Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns habe ich oft gesungen, weil da braucht es einfach einen Sopran mit einer soliden Höhe. Das singe ich wirklich immer wieder gern, finde ich sehr, sehr schön, das Stück.
Lieder. Wir kommen noch Lieder jetzt, genau. Ja.
Ja.
Und zwar habe ich was Neues kennengelernt, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt, von Butterworth, From a Shropshire Lad. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt, weil es um so einen Jungen geht, der auch in den Krieg zieht. Es gibt da so einen toten Dialog und diesen schwarzen Humor, den die Engländer ja auch besitzen, bedient, hat mich total mitgenommen, das Stück. Und weil der Komponist auch dann kurz Zeit später im Ersten Weltkrieg gefallen ist, kriegt das dann nochmal eine viel größere Tragik, das ganze Stück. Und eine Aktualität durch die Ukraine.
Ich habe diesen Butterworth auch, den habe ich durch dich kennengelernt. Vielen Dank, lieber Daniel, weil du einem deiner Schüler bei einem unserer Leistungsnachweise dieses wunderschöne Stück Is My Team Plowing von Butterworth gegeben hast. Also erstens ist es ein sehr guter Schüler von dir. Der hat es wirklich sehr schön gesungen und ich hatte Tränen in den Augen, was mir bei Leistungsnachweisen in der Regel nie passiert. Und also für mich war Butterworth, ich habe ihn dann gleich gegoogelt, eine große Bereicherung meines Wissens.
Das ist
wirklich eine Entdeckung, weil da eines der wahnwitzigsten Talente, also man hoffte auf ihn so als zweiten Briten irgendwie, im Krieg verheizt worden ist. Und mich hat das so stark erinnert auch eben an die Talente, die auch bei uns im Krieg verheizt worden sind, wie zum Beispiel August Macke. Also da ist es eher im Malerischen, aber bringt mich einfach tatsächlich immer wieder an den Punkt, dass ich finde, dass jede Art von Krieg Verschwendung ist. Verschwendung von Ressourcen, Verschwendung von Menschen. Absolut unnötig. Also muss ich wirklich immer wieder sagen.
Was hast du auf deiner Liste noch stehen?
Ach, Lieder, mein Gott, da könnte ich, ich hatte schon bei Oper und Oratorium das Gefühl, ich kann gar nicht mehr aufhören.
Das stimmt, ja.
gibt so tolle Sachen von Brahms. Also lange Zeit war mein Lieblingslied Immer leiser wird mein Schlummer. Hat vielleicht auch eine Geschichte, das habe ich im Studium gehört von Annette Dasch, die bereitete einen Wettbewerb vor, als wir miteinander studiert haben. Und dann hat sie das so schön gesungen, weil sie Lieder wunderschön gesungen hat, ganz tolle Wettbewerbe abgeräumt hat. Und dann wollte ich das auch singen. Man braucht dann eine sehr schöne Pianoqualität, die ich mir im Studium sehr abgerungen habe. Überhaupt alles Lyrische musste ich mir im Studium sehr abringen, hatte ich zumindest so das Gefühl. Und ich weiß, dass ich bei einem Liederabend mit um die 30 dann ganz beglückt festgestellt habe, dass ich das plötzlich kann und dass ich dieses Lied plötzlich auch sehr schön singen kann.
Voll.
Und ja, ach, dann natürlich die ganzen Klassiker, Der Tod, das ist die dunkle Nacht, die Feldeinsamkeit von Brahms, auch die Volkslieder finde ich super. Dann liebe ich Schumann sehr. Also Schumann, tatsächlich muss ich es jetzt sagen, auch wenn es blitzt und donnert, vor Schubert. Schubert höre ich gerne, singe ich nicht so wahnsinnig gerne.
Schubert ist schwierig, ja. Also der verlangt tatsächlich mehr, als man dann als Hörer so meint, dass da drin steckt.
Genau.
Und ja, und Schumann mag ich auch sehr, ist tatsächlich auch auf meiner Liste hier die Dichterliebe, die ist da gelandet.
Also für mich einer der prägendsten Zyklen, weil ich ihn auch sehr, sehr jung singen durfte bei einem Konzertevent. Und der hat mich also dann immer begleitet und wird mich auch wieder, ich werde im Winter wieder einen Liederabend machen, wo der Teil davon ist, ist der Liederkreis. Also um Frauenliebe und Leben habe ich mich als junge Studentin, sollte ich das machen, erfolgreich gedrückt, weil ich da tatsächlich mit dem Text, das konnte ich nicht. Heute würde ich sagen, ja, ich kann das irgendwie künstlerisch überhöht machen, aber damals war mir das irgendwie, also diese Frau, die sich völlig aufgibt, aber musikalisch natürlich auch wahnsinnig mit diesem Schluss, der im Grunde wieder in den Anfang geht und ja, den ewigen Kreis des Lebens sozusagen darstellt. Und ich finde halt bei Schumann auch so wahnsinnig toll die Harmonien, die schon so ein bisschen manchmal eine Vorahnung, habe ich manchmal das Gefühl auf sein, manchmal sind die schon wirklich fast crazy für die Zeit. Man hat so ein bisschen das Gefühl, also er ist ja auch im Irrenhaus gestorben, am Ende nicht bei Bonn. Und manchmal hat man schon wirklich das Gefühl, es nimmt so ein bisschen vorweg. Also ich bin mir sicher, der war sicherlich hochsensibel, weil ja, man kann gar nicht anders schreiben, so. Ja, aber Wolf zum Beispiel finde ich auch
Das
großartig.
stimmt.
Italienisches
Das
Liederbuch.
hat mich auch nachhaltig beeindruckt, ja.
Ja, oder Anakreons Grab oder also die Mörike-Lieder, wahnsinnig toll.
Ich habe hier noch zwei Sachen stehen, und zwar von Mussorgski, die Kinderstube, jetzt eben auf Deutsch, muss ich sagen. Auf Russisch habe ich es ja auch schon gehört, aber dann bin ich natürlich sprachlich dann gehandicapt.
Da weiß ich schon, was ich verlinke. Es gibt eine bezaubernde Aufnahme mit den beiden gefallenen Engeln, Georgiev und Netrebko, die blutjungen Netrebko, die das auch so wahnsinnig zauberhaft interpretiert und fast ein bisschen spielt. Da ist es
Ah,
natürlich auf
ja,
Russisch.
absolut, absolut. Und dann habe ich
Ja.
noch Grieg, Opus 48, das ist so ein kleiner Zyklus, den ich von Thomas Hampson gehört habe, als ich in der Kölner Philharmonie war und mir das angehört habe. Und großartig. Das hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Vielleicht auch durch die Interpretation von diesem großartigen
Ja,
Sänger.
Stichwort Hampson, da kann ich nur sagen, ich werde sicherlich noch gleich Kärnerlieder verlinken, auch wieder von Schumann. Die habe
Stimmt.
ich auf einer Platte. Also ich habe mich dermaßen in die Kärnerlieder und diese Sänger und überhaupt diese Stimme verliebt als junge Studentin. Das ist wirklich unfassbar gut gemacht. Also wenn man jetzt an Sängerinterpretationen auch denkt, dann muss man natürlich die Winterreise von Quasthoff oder natürlich Fischer-Dieskau, da kommt man wirklich nicht drum rum. Das ist also ganz großes Kino. Ja, oder die Müllerin auch von Pregadja. Also die Kombination sehr guter Gesang und Hammerklavier finde ich sehr, sehr spannend. Also da gibt es tausend Sachen. Ich singe sehr gerne Französisch, Fauré mag ich gerne, Chausson mag ich gern. Dann, ach natürlich, ich meinen Lieblingskomponisten an den Liedern, hätte ich fast vergessen vor lauter Lied, ist natürlich Richard Strauss.
Wollte
Ja,
ich noch sagen,
Dem
das
ich
ist doch deine.
meine Platte gewidmet habe, genau, beziehungsweise wir haben sie seiner etwas sperrigen Frau Pauline gewidmet. weil man sie einfach so wahnsinnig gut durch sein Werk geistern sieht, also auch durch die Opern. Ich muss ganz ehrlich gestehen, Strauß-Opern sind mir ganz oft ein bisschen zu sperrig, aber die Lieder sind einfach wirklich großartig.
Strauß und dass deine innere Verbindung, die spürt man einfach auch, weil ich das schon hören durfte, wie schön du das singst.
Vielen herzlichen Dank. Ja, also finde ich tatsächlich ganz wunderbar. Ich durfte Strauß in meinem Elternhaus erleben. Leider fließen keine Straußischen Blutstropfen durch meine Adern, aber die Musik war sehr, sehr vertraut, weil meine Großtante eine angeheiratete Pschorr, also die Frau des letzten Pschorr-Brauers, bevor die Pschorr-Brauerei dann an eine Holding verkauft wurde, war. Und deswegen war natürlich irgendwie Strauß in aller Munde. Und ich muss sagen, ich finde es
Im
fantastisch.
wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, tatsächlich. Ja, mein Vater liebte das sehr. Wir haben sogar bei seiner Beerdigung eine Sängerin aus den vier letzten Liedern singen lassen, weil ihm das so einfach so am Herzen, also nicht, dass die da kommt und singt, das haben wir für ihn getan. Ja, ich war damals noch zu jung und ich hätte es auch bei der Beerdigung meines Vaters nicht tun können. Aber ich finde es einfach fantastisch, wie Strauss in vollkommen unspektakulären, also das hat mir mal ein Dirigent auch erklärt, du hältst Strauss und Strawinski, ähnliche Zeit, weil Strauss ja so alt geworden ist, nebeneinander und Strauss hat das unspektakuläre Notenbild, also gegenüber Strawinski, und es kommt aber einfach so viel bei raus, gibt natürlich auch typisch Strauss'sche Wendungen. Also ich verstehe, dass die Leute in seiner Zeit ihn wirklich so als den Mozart seiner Zeit begriffen haben, weil es so unverwechselbar ist und trotzdem das Allermeiste immer neu. Also er hat schon auch, genau wie Mozart, kräftig bei sich auch abgeschrieben. Aber letztendlich ist das wirklich so eine unverwechselbare Tonsprache. Und was ich sehr spannend fand, ich habe mich für meine Strauß-CD natürlich wirklich eingehend mit Strauß beschäftigt und auch mit seinen Dichtern, soweit ich es konnte, also soweit man was über die gefunden hat, und habe da ganz viele Biografien gelesen. Und es war zum Beispiel so, dass Strauß ganz viele Dichter vertont hat, die man heute gar nicht mehr kennt oder wo man sagt, oh Gott, ist das schwülstig. Man denke nur an die wunderschönen Mädchenblumen von Felix Dahn. Felix Dahn war Professor für Rechtswissenschaft und hat in seiner Freizeit immerhin 9 Bände über die deutschen Könige des Mittelalters geschrieben. Dafür war er berühmt. Und er hat dann, also er hat halt auch Gedichte geschrieben. Und diese 4 Gedichte sind halt 4 Typisierungen von Mädchen an, also es gäbe anscheinend 4 Typen von Mädchen. Und die sind den Blumen zugeordnet. Also Kornblumen sind die sanften mit den großen blauen Augen. Mohnblumen sind die frechen, die mit den braunen Augen. Efeu sind die, an der ersten Liebumrankung hängt ihr ganzes Lebensschicksal, also es sind die, die nur einmal lieben können und sich quasi an den Mann herumranken. Und dann die Wasserrose, die halt die geheimnisvolle und ein bisschen feenhafte ist. Es ist schon sehr, ach, sehr jugendstilig, aber es ist so wahnsinnig schön komponiert, dass man einfach gar nicht drum rumkommt, das zu singen. Und man weiß, also aus den Tagebüchern von Strauss, da ist sehr viel gut erhalten, dass er eben immer vertont hat, was ihn im Moment sehr angesprochen hat. Und das konnten total Banalitäten sein. So hat er ja auch seiner Familie die Sinfonia Domestica gewidmet, weil er einfach gesagt hat, sein Familienleben findet er so spannend, so aufregend, dass er da jetzt halt einfach drüber schreibt. Und er hatte eben diese ja sehr besondere Frau Pauline, die eine sehr gute Sängerin, Sopranistin war, die wohl auch immer zu ihm gesagt hat, höher, höher, wenn er Sopranpartien geschrieben hat. Und seine stärkste Kritikerin, aber auch seine größte Bewunderin war. Also es ist hochspannend zu lesen, auch was Zeitgenossen über sie geschrieben haben, weil wenn man Fotos von ihr anschaut, sie sieht wirklich schon auch sehr derb aus und sie muss sich wohl wirklich unmöglich benommen haben. Also gibt's wirklich so krasse Geschichten, was sie gemacht hat. Aber die beiden scheinen sich trotzdem total geliebt zu haben. Es gab ein kleines Mini-Skandälchen, was eigentlich gar nicht als solches, weil es im Grunde sich dann aufgelöst hat in Wohlgefallen, es war nur ein Missverständnis, was Strauss gleich für eine Oper namens Intermezzo genutzt hat. Da hat es nämlich eine Verwechslung gegeben mit einem Kapellmeister. Also es ist ziemlich eins zu eins die Geschichte der Oper. Eine Mizzi schrieb dem Kapellmeister und es landete bei Strauss. Und Pauline dachte, er hätte eine Affäre und er hat ihm die Hölle heiß gemacht, aber es war eigentlich gar nichts. Und man muss sagen, die beiden haben skandalfrei über 50 Jahre waren die miteinander verheiratet, miteinander gelebt. Und der Enkel von Strauss hat gesagt, ohne die Großmama hätte der Großpapa nicht 50% dessen geschrieben, was er geschrieben hat. Denn Strauss war ein bisschen phlegmatisch offensichtlich. Also das entnimmt man so seinen Biografien. Und er liebte das Skatspiel. Also Frau Pauline scheuchte dann auch immer mal wieder die Skatbrüder mit harschen Worten aus dem Haus heraus. Sie wurde als Xantippe, als Bitterwurz bezeichnet und Strauß selber nannte sie liebevoll Zornbrütlein.
Man
Also,
sieht, du bist ja so in den Strauß komplett eingedrungen und kannst die Lieder von ihm nur wärmstens empfehlen.
wärmstens. Also tatsächlich für eine hohe Sopranistin sind da einfach ganz tolle Sachen dabei. Also man denke an Amor oder Ich wollte ein Sträußlein binden, wofür man einfach viel Agilität und viel schöne Pianokultur in der Höhe braucht. Macht Spaß, macht einfach Spaß.
Schön. Da haben wir mal so einen kleinen Rundumschlag gemacht, was uns so am Herzen liegt und
Ja.
einen Einblick gegeben in unsere Herzen. Und ja, vielleicht konnte der ein oder andere oder die andere etwas mitnehmen für sich.
Ein cooles Thema, ein wirklich cooles Thema hast du uns vorgeschlagen, lieber Daniel.
Das war der Podcast Der gute Ton. Danke fürs Zuhören.